Vers 6 an. Ach, Hüte unseres Lebens. Und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr wird seinem Volke Kraft geben. Der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir und beten dich an, dass du jenseits der Zeit stehst und ihrer Vergänglichkeit, dass du der Erste und der Letzte bist und der da ist und der da war und der da kommt. Und nun hilf uns doch, Herr, dass wir uns aus dem Strom der Vergänglichkeit bergen auf dir, dem ewigen Felsen. Lass für uns dies Jahr, das vor uns liegt, ein Jahr des Segens werden. O Herr, wir bringen dir alle Schuld des vergangenen Jahres und legen sie unter dein Kreuz. Decke alles zu mit deinem Blut. Und wir bitten dich, mache doch unser Leben neu durch deinen Geist. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Du allein sollst es sein, unser Gott und Herr, dir gebührt die Ehre. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Steht im 23. Psalm, ein Psalm Davids. Doch Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen.
Thank you.
Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Die Losung für das Jahr 1960 steht Offenbarung 1, Vers 17. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Wir hatten heute Nacht hier mit 300 jungen Burschen ein Liebesmahl, eine Silvesterfeier. Da sprachen verschiedene junge Leute, da sagte einer, also an Neujahr ist ja nun so, dass jeder, der etwas auf sich hält, eine Proklamation, eine Erklärung an das Volk loslässt. Das ist eine schöne Sitte, nicht? Dass am Neujahrstag Staatsoberhäupter, Vereinspräsidenten, Kirchenfürsten und andere Prominente, Päpste und Superintendenten an das versammelte Volk eine Neujahrsbotschaft loslassen. Das sind die Zeitungen voll und das strahlt aus allen Sendern. Und wenn alles in Erfüllung geht, was uns da gesagt und gewünscht wird, dann wird unser Glück unermesslich sein. Lieben Freunde, jetzt haben wir es heute im Text auch noch mit so einer Neujahrsproklamation zu tun. Allerdings mit einer sehr seltsamen. Eine außerordentlich seltsame. Diese Neujahrsproklamation, die in unserem Text steht, die ist von keiner Zeitung veröffentlicht worden. Die ist auch von keinem Sender ausgestrahlt worden. Die hat nur ein einzelner, ganz einsamer Mann bekommen, der Apostel Johannes, als er um des Evangeliums willen verbannt war auf die kleine Insel Patmos. Da empfing er zuerst diese Neujahrsproklamation. Und dann ist die Sache 2000 Jahre her. Und nun denken Sie, das ist das Merkwürdige an dieser Botschaft. Trotzdem der eine verbannte Mann bekam, ist sie in der ganzen Welt bekannt geworden. Und noch merkwürdiger, trotzdem sie vor fast 2000 Jahren zuerst erlassen wurde, ist sie heute, im Jahr 1960, quellfrisch und höchst aktuell. Das ist eine merkwürdige Neujahrsbotschaft. Das, was ich da sage, das kann man von keiner anderen Neujahrsbotschaften sagen, nicht? Dass sie 2000 Jahre alt ist und trotzdem ganz aktuell ist und der ganzen Welt bekannt wurde. Es lohnt sich schon, dass wir diese seltsame Neujahrsbotschaft einmal näher ansehen. Wir überschreiben den Text, die Predigt, eine wundervolle Neujahrsbotschaft. Ich lese nochmal. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Eine wundervolle Neujahrsbotschaft. Ich habe drei Teile, aber ich drei Teile sage, bitte ich auf der Galerie zu sehen, dass das letzte Luftloch offen ist. Es ist sehr voll hier unten. Wenn da noch ein Fenster ist, was wir aufmachen könnten, würden wir Ihnen unendlich dankbar sein. Also, eine wundervolle Neujahrsbotschaft. Drei Teile. Erstens, wer sagt die Neujahrsbotschaft? Wer lässt sie los? Ich bin der Erste und der Letzte. Nun, ich denke, wir wissen alle, dass hier Jesus spricht. Der Sohn des lebendigen Gottes, der dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, der um unserer Sünde willen am Kreuz hing und der auferstanden ist von den Toten, Jesus, der spricht hier.
Nun ist ja merkwürdig, dass der Herr Jesus hier nicht einfach sagt, fürcht dich nicht, ich bin Jesus, der Sohn Gottes. Warum er seinen Namen hier so umschreibt, ich bin der Erste und der Letzte und Lebendige. Es muss doch einen Grund haben, warum er seinen Namen hier so umschreibt. Und das möchte ich erklären jetzt. Ich muss dabei ein bisschen weiter ausholen. Sehen Sie, ich habe im Lauf meines langen Lebens sehr viele Neujahrsproklamationen miterlebt. Und ich habe mir mal vorgestellt, ich habe sie nicht gesammelt, aber wenn man die mal alle so nebeneinander legen würde jetzt, die ich so erlebt habe, da müsste man ernsthaft lachen, wie die sich widersprechen und wie die von den Ereignissen überholt wurden. Denken Sie, vom Kaiser Wilhelm II., nicht, mit dem Bart, und von alten Reichspräsident Ebert und vom guten alten Hindenburg und von Hitler, der die Vorsehung strapazierte in unerhörter Weise, und von Heuss und Adenauer. Nur die letzten 8 Jahre so, nicht mal nebeneinander liegen. Ich sag mal, man müsste lachen. Oder weinen. Denn ich glaube, wir empfinden es ja alle, bewusst oder unbewusst, als quälend, dass das alles so unsagbar vergänglich ist. Diese Neujahrsbotschaften sind alle nur für den Tag. Es ist, sie sind Zeugnis dafür, dass wir in einer Welt leben, in der gar nichts Bestand hat. In der alles fließt wie in einem Fluss und wir mit. In der alles vergeht wie ein Rauch, das sind Worte der Bibel. Der ganz dick rauskommen kann ein Schornstein und eine Minute später ist nichts mehr da. Und ich sage nochmal, wir empfinden das Quälen. Und ich habe den Eindruck, dass gerade das junge Volk von heute ein sehr gutes Gefühl dafür hat und darum sagt, was sollen wir denn eigentlich ernst nehmen? Wollt ihr euren vergänglichen Dingen mit großen Worten Wichtigkeit geben? Das lohnt ja gar nicht. Und nun kommt Jesus und sagt, in diesem Strom, wo alles relativ wird und vergänglich wird. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich bin der Fels. Ich wandle mich nicht. Ich bin das Einzige hier im Strom dieser Zeiten der Menschenkinder, das gleich bleibt. Und wer an mich glaubt, der hat sein Leben auf den Felsen gestellt. Lieben Freunde, Christenstand ist nicht so ein bisschen Eierpopeia, sentimentaler Quatsch oder dass man, naja, der eine isst gerne Herings, hör dich mal den Satz, französisch, und der andere geht gerne in die Kirche. Sondern wer Jesus gefunden hat, hat sein Leben auf dem Felsen geborgen, im unendlichen Strom der Vergänglichkeit. Mir geht das einfach an meinem Leben schon dadurch auf. Denken Sie, ich bin also Pfarrer gewesen in der Weimarer Republik, ich bin Pfarrer gewesen unter Hitler, ich bin Pfarrer gewesen jetzt und ich habe gar nie meine Botschaft ändern müssen. Ich habe in den 35 Jahren, wo ich hier bin, gar nie meine Botschaft ändern müssen. Das war immer die Botschaft, die ewige Botschaft. Jesus der Fels, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Liebe Freunde, in der Zeitschrift Der Weg, manche kennen sie vielleicht, das Rheinische Kirchenblatt, da las ich gestern eine sehr hübsche Erklärung zu diesem Wort, ich bin der Erste und der Letzte. Das hat mir gut gefallen, da wurde ein Wort zitiert, das über eine französische Synode gesprochen wurde, die Kirche Jesu Christi ist eine Kompanie, die vorwärts geht und singt. Die Kirche Jesu Christi ist eine Kompanie, die vorwärts geht und singt. Überlegen Sie, ob es so ist, nicht? Die vorwärts geht und singt. Nun, und bei so einer Kompanie, da ist einer, der vorangeht, der das Haupt ist. Darum heißt er Hauptmann. Und die Kirche Jesu Christi ist eine Kompanie, die vorangeht und singt. Und der Erste ist er. Jesus sagt, ich bin das Haupt. Der Erste, der vorangeht, ist der, der sein Kreuz trägt nach Golgatha. Und die Kompanie hinter ihm her, die hat das Wort gehört, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und in dieser Kirche Jesu Christi, in dieser marschierenden Kompanie, gibt es Leute, die sind hinten, die kommen nicht mehr mit. Die sind müde geworden. Die können nicht mehr beten und nicht mehr glauben. Also ich rede gar nicht von denen, die es noch nie gekonnt haben, nicht? Schreiben Sie jetzt ruhig mal einen Moment ab. Das sind solche, die nicht mehr beten können, nicht mehr glauben. Die Bibel spricht von wankenden Knien, von müden Knien. Und was geschieht? Der Hauptmann, der Herr Jesus, ist auch der Letzte. Er ist auch hinten bei denen, die müde geworden sind. Und richtet sie auf und tröstet sie und sorgt, dass sie mitkommen. Das ist eine schöne Erklärung für das, ich bin der Erste und der Letzte. Er ist vorne und er ist hinten in dieser marschierenden Kompanie. Aber meine Freunde, ich glaube, es ist doch zu wenig verstanden. Ich glaube, dass dies doch auf die Zeit geht. Ich bin der Erste und der Letzte. Jesus ist der Erste. Das heißt, ehe die Welt geschaffen wurde, war er beim Vater. Machen Sie Schluss mit diesem Geschwätz, Jesus war ein Religionsstifter oder irgendwas Dämliches. Wir reden von dem Sohn des Vaters, der vor der Zeit beim Vater war. Und er war beteiligt bei der Weltschöpfung. Die Bibel sagt, alles ist durch ihn gemacht, was gemacht ist. Und er ist der, durch den Gott mit der Welt handelt. Jesus ist der, mit dem Jakob, der Erzvater, rang dort in der Nacht am Jabok. Jesus, der Sohn, ist es, der die Gemeinde des alten Bundes Israel durch die Wüste führte als Engel des Herrn. Und als die Fülle der Zeit kam, da nahm er Fleisch und Blut an und wurde unser Bruder. Da lag er in der Krippe. Da ließ er sich ans Kreuz schlagen als das Opferlamm. Oh Gott, als das Opferlamm, das der Welt Sünde trägt. Da stand er glorreich von den Toten auf. Und nun ist er erhöht in der unsichtbaren Welt. Er ist derselbe, der die Gemeinde Jesu verfolgte, bei der Maskus entgegen. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und wenn alle Reiche der Welt vergangen sind und alles zu Trümmern gegangen ist, und wir können es euch schon sehr gut vorstellen, dann wird er über die Trümmer schreiten. Ich bin der Letzte und der Erste. Er war vor allen Kreaturen und wird sein, wenn dieser Äon vergangen ist, der König des neuen Äon. Das heißt, ich bin der Erste und der Letzte. Er gibt sich noch einen anderen Namen. Er umschreibt seinen Namen merkwürdig. Dieser Mann, der die Proklamation loslässt. Ich bin der Erste, der Letzte und der Lebendige. Oho, sagen Sie, ich bin doch auch lebendig. Ja, ja, sage ich. Sie sind so lebendig sind Sie wie ein zum Tode Verurteilter, der bereits in die Hinrichtungszelle geführt worden ist. So lebendig sind Sie. Sie haben alle miteinander und ich auch das Todesurteil in der Tasche. Und wenn Sie in eine Todeszelle gehen, in Ihrem Zuchthaus, wo es noch Todesstrafe gibt, und fragen, wann wirst du hingerichtet, sagt er, ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass es kommt. Und ich sage Ihnen, in derselben Lage sind wir ja alle. Wir werden hingerichtet, wir werden getötet, wir wissen nicht genau wann. Aber dass es kommt, wissen wir. Und sind Sie sicher, dass Sie das nächste Neujahr erleben werden? Es hat mich immer mächtig gepackt, dass in der katholischen Beerdigungsliturgie das Gebet steht. Herr, wir wissen nicht, wen du als Nächsten abrufen wirst. Aber du kennst ihn, gib ihm Raum zur Buße und zur Bekehrung. Und ich möchte zwischendurch mal eben sagen, Sie wissen, ob Sie nächstes Neujahr haben. Wäre es nicht Zeit, dass Sie dann sich jetzt zum lebendigen Gott bekehren und Schluss machen mit Ihren Sünden? Und aufhören mit so ein bisschen aufgemaltem Christentum? Es ist sehr schwer, vor Gott zu stehen. Sehr schwer. Sehr schwer. Ja, so lebendig sind wir, Leute mit dem Todesurteil in der Tasche. Unter diese zum Tod Verurteilten tritt heute Morgen der Sohn des lebendigen Gottes, unser Heiland, der Herr Jesus, und sagt: Ich bin der Lebendige. Ihn rührt kein Tod mehr an, er ist dadurch. Dass ich so sage, über uns allen, über der ganzen Welt nicht, ja, dieser schreckliche Todesgeruch. Seit ich bei Verdun die Toten monatelang gerochen habe, werde ich diesen Geruch nicht mehr los. Der Todeshauch über der Welt. Und sehen Sie, wenn Sie nichts an Jesus hätten, dieser Lebensgeruch, der von ihm ausgeht, in dieser schrecklichen Welt, ich, der Lebendige, und da steht ihr und sagt: Kommt her zu mir, alle. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Wer wollte nicht zu ihm gehen? Ich muss weitergehen. Sehen Sie, das ist der, der die Proklamation loslässt, die Neujahrsbotschaft. Der erste oder letzte Lebendige. Und nun kommt das Zweite. Zweitens jetzt. An wen geht die Neujahrsbotschaft? An wen? Wen geht sie an? Nicht, wenn der General de Gaulle eine Neujahrsbotschaft loslässt, dann ist das hier ganz interessant, aber ich fühle mich eigentlich nicht betroffen davon, nicht? Wen geht denn diese Neujahrsbotschaft hier an? Will mal fragen. Fürchte dich nicht. Bah, möchten wir gleich sagen, das geht uns alle an. Und jetzt könnte ich eine Predigt halten, etwa so, dass das nach der modernen Philosophie das Urgefühl des Menschen die Angst ist. Und nun kommt die liebe Kirche und sagt: Fürcht euch nicht, nicht, ihr dürft weiter sündigen und alles machen, braucht gar nie Angst zu haben, nur nie Angst. Lieben Freunde, ich kann Ihnen Gefallen nicht tun, so eine Predigt zu halten. Ich habe in meiner privaten Bibellektüre, ich hoffe, Sie lesen auch die Bibel für sich, das ist nicht nur Pastorensache. Ich habe in meinem persönlichen Bibellesen jetzt gerade die Propheten gelesen. Und da bin ich erschüttert, mit welcher Brutalität der lebendige Gott der Welt sagt, sie solle sich fürchten. Sie soll endlich mit der dämlichen Sicherheit aufhören, solle sich fürchten. Wer denn das Friedensangebot Gottes ablehnt, wer den Sohn Gottes nicht in sein Leben nehmen will, wer sich nicht bekehren will zum lebendigen Gott, der hat das Gericht gewählt. Und dem bleibt am Ende nur die Furcht übrig. Das sagt die Bibel fast auf jeder Seite. Fürchte dich, Welt, fürchte dich. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Ich hörte in diesen Tagen einen Vortrag eines Wirtschaftlers, der sagte, wir können in den nächsten 10 Jahren mit einem ganz kolossalen Wohlstand für alle rechnen. So etwa die nächsten 10 Jahre kann man das überschauen. Beim Friedenszustand und auf einen Wohlstand für alle. Da habe ich gesagt, wenn das wahr ist, dann werden wir in diesen 10 Jahren ein Ausmaß der Gottlosigkeit in Westdeutschland erleben, das jenseits aller Vorstellung ist. Und das Ende wird sein: Fürchtet euch. Nein, nein, das ist nicht so. Wenn Gott sagt, fürchte dich nicht, das ist nicht so an alle gedacht. Gottes Wort sagt, fürchte dich, unbekehrte Welt. Wenn wir verstehen wollen, an wen diese Botschaft geht, meine Freunde, dann müssen wir einen Augenblick die Umgegend des Textes ansehen. Wir müssen den Zusammenhang eben sehen. Sehen Sie, der Zusammenhang ist so, da ist der Apostel Johannes der einzige überlebende alte Apostel, alle anderen sind Märtyrer tot gestorben, auf der Insel Patmos. Und da geschieht es eines Tages, er sagt, ich war im Geist. Und da hört er eine Stimme hinter sich. Eine Stimme wie Wasserrauschen. Er fährt herum und er sieht den erhöhten lebendigen Herrn. Sein Angesicht leuchtet wie die helle Sonne. Und er erschrickt Johannes so entsetzlich vor der Majestät des Sohnes Gottes, dass es heißt, ich fiel zu seinen Füßen wie ein Toter. Und da legt ihm doch Herr die Hand aufs Haupt, fürchte dich nicht. Meine Freunde, dieselbe Geschichte erleben wir bei Jesaja. Jesaja ist im Geist und sieht den Herrn sitzen auf einem hohen, erhabenen Thron. Sein Saum füllt den Tempel. Er sieht die Engelgestalten, die gewaltigen Cherubim um den Herrn und die rufen mit großer Stimme, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Da schreit Jesaja auf, weh mir, Gott ist da und ich habe unreine Lippen, weh mir. Und dasselbe sehen wir bei Petrus. Petrus ist ein Fischer und da ist eines Tages Jesus da und sagt, mach einen Fischzug. Und da macht er diesen wundervollen und schrecklichen Fischzug, diesen gegen alle Vernunft Fischzug. Und da rudert er ans Land und fällt vor Jesus nieder und sagt, geh hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Denn es war ihm ein Schrecken angekommen. Meine Freunde, es gibt Menschen, denen Gott die Gnade schenkt, dass sie ins Licht Gottes kommen. Oh, ich wünsche ihm das fürs neue Jahr. Dass man ins Licht Gottes kommt und im Lichte Gottes sieht, sich selber sieht, wie man ist. Mit seiner Lieblosigkeit und Gottlosigkeit und Selbstsucht und Unreinigkeit und Lüge. Und da sieht man, dass man ja ein Verdammter ist. Da kommt der große Schrecken des Johannes, des Jesaja, des Petrus. Pass doch nicht zu Gott. Sehen Sie, solchen Leuten, die still geworden sind, die in Gottes wahres Licht gekommen sind und ihren eigenen verlorenen Zustand gesehen haben, denen sagt der Heiland heute Morgen, fürchte dich nicht. Für dich gibt's ein Heil. Denen legt er die Hand aufs Haupt, die Hand, die durchbohrt ist, von die Hand des Sünderheilands, fürchte ich nicht. Ich bin sehr froh. Wenn ich aufs letzte Jahr zurückschaue, dann geschah es oft, dass ein junger Mann zu mir kam, ich darf es ihm mal sprechen. Und dann kam, ach nicht irgendwelche zweitrangigen Probleme, sondern kam die Frage, Pastor, ich werde meiner Sünde nicht fertig. Pastor, ich möchte ein Kind Gottes sein. Und da ist so viel Schmutz. Was tue ich? Was tue ich, Sünder, um selig zu werden? Mit solchen Leuten spricht der Herr Jesus in der Neujahrsproklamation, die selig werden wollen. Gestern bei dem Liebesmahl erzählte ein junger Mann, dass er jetzt bei Verwandten war in Frankfurt oder wo, und dann sagte ein Vetter zu ihm, du bist ein Christ, die Christen können mir nicht imponieren. Da hat der junge Mann geantwortet, ich möchte auch nicht imponieren, aber ich möchte gerne selig werden. Ich möchte ein Kind Gottes werden. Mit den Leuten spricht der Herr hier, fürchte dich nicht. Darf ich nochmal eben sagen, was ich euch in der Predigt mal sagte, unsere Jungs, sie singen so gern diese Negergesänge, das ist so Mode heute, nicht wahr? Und da fand ich so einen, der mir besonders Eindruck machte. Ich kenne einen Mann, den du anrufen kannst, wenn die Dunkelheit sich zu senken beginnt und es dir scheint, dass du überhaupt keinen Weg mehr für dich siehst. Ja, Jesus, Jesus, Jesus ist sein Name. Rufe Jesus an, rufe ihn an, rufe ihn an. Jesus ist sein Name. Lass mich noch ein drittes sagen. Die Neujahrsbotschaft, die wundervolle Neujahrsbotschaft. Wir sahen, wer sie gibt. Wir sahen, an wen sie geht, an heilsverlangende Menschen, die sich fürchten vor Gott und vor der Hölle. Und was der Inhalt dieser Neujahrsbotschaft? Bei so einer Neujahrsproklamation fragt man, was ist denn nur drin gestanden, nicht? Es ist keine Frage, dass es Neujahrsproklamationen gibt, wo gar nichts drin steht, nicht? Wo eine Verpackung von vielen, vielen Worten, wenn man es auseinanderklamüstert, gar nichts da war. Das gibt's. Gott verschone uns allerzeit von solchen Proklamationen. Was ist denn der Inhalt dieser Neujahrsproklamation? Also drittens, der Inhalt. Das ist sehr klein und kurz. Der Inhalt der Neujahrsproklamation Jesu heißt, ich bin. Fürcht dich nicht, ich bin. Das ist alles. Das Merkwürdige ist nun, meine Freunde, dies ich bin, das finden wir in der Bibel unablässig. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Quelle, der man trinken kann. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ich bin der Weinstock. Ich bin gekommen, dass sie Leben und volles Genüge haben sollen. Ich bin die Auferstehung, das Leben, habe ich glaube ich schon gesagt. Ja? Verstehen Sie, eine Unmenge kommt das in der Bibel vor, wo Jesus einfach sagt, das Evangelium, ich bin. Erscheint Ihnen das zu wenig? Meine Freunde, das ist die Neujahrsbotschaft Jesu, ich bin. Und ich finde es beglückend herrlich. Das heißt also, wenn ich bete, rufe ich nicht ins Leere. Wenn ich einen Halt brauche, dann greife ich nicht ins Nichts. Er ist nicht ein Phantom, ein Dogma, eine Lehre, eine Einbildung, eine Wahrheit, die im Mittelalter passt, aber in der Moderne nicht mehr. Das heißt, er existiert. Und das werden wir ja im Zeitalter Technik, glaube ich, langsam kapieren. Dass man mit Realitäten rechnen muss. Ja? Und Jesus ist die Realität. Und es steht sogar in der Bibel, eine Welt, die diese Realität nicht anerkennt, schellt an ihr. Und eine Welt, die ihn findet, lebt davon. Ich bin. Das ist beglückend. Ach, lieben Freunde, nun dürfen wir all unsere Ideologien und Meinungen, Religionen, was wir so haben, was uns quält, unsere eigene Gerechtigkeit, unsere Sünden, alles über Bord werfen und sehen, dass er uns eine durchgrabene Hand entgegenstreckt. Und ich darf sie wirklich halten. Wie sagen Sie mir immer, Pastor, Sie müssen am Boden, Sie müssen am Boden bleiben. Das heißt, Sie endlich auf den Boden begeben. Dass ich diese durchgrabene Hand fasse im Glauben und sage, so, das gibt ein neues Jahr 1960. Stark ist meine Jesu Hand und sie wird mich ewig fassen. Hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Jesus lässt mich ewig nicht, dies ist meine Zuversicht. Und meine Freunde, gerade das brauchen wir. Ach, bitte seien Sie doch nicht so schrecklich anspruchslos. Seien Sie nicht so schrecklich anspruchslos. Ich habe heute Nacht noch so um 12:30 ein Gespräch gehabt auf der Straße. Ach, Herr Pastor, der Pastor Busch, ja, ich wünsche Ihnen zum neuen Jahr Gesundheit. Also, das könnte ich wirklich brauchen, nicht? Und, ja, ich wünsche Ihnen eine Stange Geld. Das könnte ich auch doll brauchen, nicht? Doll brauchen. Ich habe gerade zu sorgen mit dem Weiglerhaus, aber ich habe die Losen gezogen, habe dir je Mangel gehabt und darum ist nicht mehr so schlimm, nicht? Ich wünsche Ihnen, dann ging das so weiter. Darf ich lieb oder sagen können? Also Sie sind, ich meine, es ist alles hübsch, aber Sie sind schrecklich anspruchslos. Schrecklich anspruchslos. Einfach zu anspruchslos. Doch alles Dreck. In 100 Jahren sind wir alle tot und dann spielt das alles keine Rolle. Und dann spielt bloß noch eine Rolle, ob ich errettet bin durch den, der heute Morgen mich ruft und sagt, ich bin. Und sehen Sie, das brauchen wir zum neuen Jahr. Nicht sonst, ernsthaft, nicht sonst. Alles andere kann man verzichten. Aber das brauchen wir. ein Heiland. Nicht ein eingebildeten Heiland, sondern ein richtigen Heiland. Und ein Heiland, den ich nicht bloß im Kopf kenne, sondern dem ich gehöre mit Leib, Seele und Geist und allem, was ich bin. Oh, ich möchte, es würde unser Neujahrsglaube, so fass ich dich nun ohne Scheu. Du machst mich alles Jammers frei. Du trägst den Zorn, du wirkst den Tod, verkehrst in Freud all Angst und Not. Nun wollen wir beten. Ach Herr, du siehst all die Menschen hier vor dir. Jeden mit seinen Sünden, seinen Sorgen, seinen Problemen und mit seinen Sehnsüchten. Herr Jesus, brich doch bei uns allen durch, dass wir froh werden und uns freuen können, dass du bist. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Liede 206 den ersten Vers singen, den ersten nur ein.
Meine Jesu, dein Herr sei, bring uns sein
dem Segen wollen wir nach alter Sitte an Anhang 55 die drei Strophen singen, so nimm denn meine Hände und führe mich. Und nun wollen wir still werden. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.